Nun, da sind wir wieder.
Frohes neues Jahr. Bald.
Frohes neues. Nee.
Doch.
Nee. Wir erscheinen am Sonntag.
Ja, eben. Und da ist doch Silvester.
Ja, aber noch nicht das neue Jahr.
Ja, aber was sagt man denn dann?
Guten Rutsch ins neue Jahr. Oder? Schreibt in die Kommentare, was man sagt. Also auf jeden Fall wünschen wir euch einen super 2024.
Tag,
sagen wir dann vorab. Einfach.
Genau. Sagen wir einfach Tag. So,
ja, worum geht's heute? Letzte Folge des Jahres.
Letzte Folge des Jahres, ja. Ja. Ich sehe schon, um Clickbait zu machen, könnten wir wieder mal titeln. Letzte Folge.
Stimmt. Ich hoffe, ich denke dran.
Ja, also.
Aber das machen so viele Channel.
Was? Ja. Naja. Wenn so viele machen, scheint es irgendwie richtig zu sein. Also, willkommen zur letzten Folge der Schreibdilettanten in diesem Jahr. Ja. was wollten wir machen heute? Wir wollten uns wir wollten einlösen, dass wir vor einer Weile ja versprochen hatten, eine lose Folge von Themen zu bearbeiten, die sich mit Campbells Heldenreise beschäftigen.
Ja.
Und da verschiedene Stationen mal ein wenig genauer beleuchten. Und heute habe ich gedacht, widmen wir uns mal der Schwelle zum mythischen Wald, weil das meiner Ansicht nach auch ein durchaus wichtiger Punkt ist. Als letztes hatten wir über den Mentor gesprochen. Wenn ich dran denke, verlinke ich die Folge mal, warte mal, hier oder da, ich weiß immer nicht, irgendwo da oben halt bei dem I. Und diesmal finde ich die Schwelle zum mythischen Wald, halte ich das für ein sehr lohnendes Thema. Denn das ist tatsächlich so ein Element, finde ich jedenfalls, auf das man nur ganz schwer verzichten kann in der Geschichte. Und eigentlich schon wieder fast egal, ob ich die Heldenreise tatsächlich in irgendeiner Weise verwende oder nicht. Oder was meinst du?
Ja, ich bin gerade am Überlegen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie man das Ganze definiert. Also Schwelle zum mythischen Wald ist, damit ist gemeint, dass es in meiner Geschichte, ziemlich am Anfang, einen Punkt gibt, wo der Held seine Alltagswelt verlässt und in eine andere Welt mit anderen Regeln eintaucht.
Ja.
Das kann jetzt tatsächlich wirklich physisch gemeint sein. Also, dass der Held meinetwegen aus der kleinen Stadt in die große, aus dem kleinen Dorf in die große Stadt reist, wo halt alles ganz anders funktioniert. Es kann aber sich auch eher so eine Reise im Geist handeln.
Ja.
Dass er also selbst eine Entwicklung hat, die seine Welt irgendwie auf den Kopf stellt. Dass er irgendetwas lernt oder irgendetwas erfährt oder irgendetwas beginnt, was halt mit seinem alten Leben wenig zu tun hat. Wo er also wirklich vor etwas Neuem steht und neue Regeln lernen muss und in eine Umgebung kommt, die ihm nicht mehr vertraut ist, wo er also nicht mehr Bescheid weiß, wo es Überraschungen gibt, Hindernisse und Herausforderungen. Und das macht, denke ich, auch den Reiz dieses Elementes aus und ist auch der Grund dafür, dass man es in vielen Romanen findet, vielleicht in allen, wenn man das Ganze sehr weit fasst. Es hängt halt so ein bisschen davon ab, wie weit man das fasst.
Na, ich könnte. Weit fassen.
Warum?
Weil es meiner Ansicht nach, also wie gesagt, ich lehne mich da jetzt so ein bisschen aus dem Fenster und ich gehe gerade im Hinterkopf die ganze Zeit alle Geschichten durch, die ich so kenne, eigentlich keine Geschichte gibt, in der dieses Element nicht vorkommt. Und es ist irgendwie auch logisch, dass es in jeder Geschichte vorkommt, denn es markiert ja einen wichtigen Schritt, wenn nicht überhaupt die Notwendigkeit, dass die Hauptfigur in der Geschichte anfängt, eine Entwicklung durchzumachen. Machen wir es. Ich würde ganz gerne noch ein ganz kleines bisschen ausholen, bevor wir das weiter vertiefen. Um vielleicht noch so ein paar Beispiele zu liefern, was wir meinen, falls es noch nicht deutlich geworden ist. Ganz besonders deutlich wird diese mystische Schwelle eigentlich vor allen Dingen in Märchen. Ja, also es gibt eigentlich fast kein Märchen, zumindest kein geläufiges, das ich kenne, in dem nicht irgendwann diese Schwelle übertreten wird. Ne? Also Rotkäppchen wird von der Mutter losgeschickt in den Wald, lernt den Wolf kennen und damit halt eben neue Regeln. Ne? Aschenputtel verlässt irgendwann halt verkleidet und in den neuen Kleidern das elterliche Haus, um zum Ball aufzubrechen, zum Prinzen, lernt dann neue Regeln, verändert sich und so weiter und so fort. Kann aber auch, wie du schon gerade gesagt hast, irgendwas Innerliches sein, kann aber auch irgendwas, und deswegen ist es vielleicht ein Element, was manchmal so ein bisschen untergeht, wenn man liest, kann auch was ganz Profanes sein. Es kann zum Beispiel eine neue Anstellung in einem neuen Arbeitsplatz zum Beispiel sein, ne? Oder der Moment, in dem ein Gefangener aus dem Gefängnis ausbricht und in die Freiheit entlassen wird oder sonst irgendwas. Das kann alles Mögliche sein. Wo ich dir so ein bisschen widersprechen würde in dem, was du gerade am anfänglich definiert hast, ist, dass das irgendwie am Anfang der Geschichte sein muss. Das weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Also ich denke gerade wieder, habe mich sehr beeindruckt, deswegen komme ich da mal wieder drauf zurück, auf das letzte Buch von Stephen King, was ich gelesen habe, Fairy Tales. Da passiert das irgendwie so um Seite 300 rum, dass da die Schwelle übertreten wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie viele Seiten hat das Buch? 350?
800, glaube ich. Ne? Also so irgendwie im ersten Drittel, wenn man ein bisschen großzügig rechnet. Ja, das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt so zu Beginn irgendwie nennen. Aber ist auch egal. Müssen wir jetzt nicht großartig diskutieren. Ist, glaube ich, auch etwas weniger. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, klar, also es sollte irgendwo schon so relativ weit vorne in der Geschichte passieren, muss aber nicht so gleich die erste Szene im Buch sein, ne? Sondern damit gezeigt werden kann, oder damit sowas wie das Übertreten der Schwelle überhaupt passieren kann, muss ich nämlich ja was anderes tun, nämlich die Hauptfigur in ihrer Alltagswelt zeigen. Also darstellen, was eigentlich so normalerweise bei ihr passiert und was ihre normalen Regeln, ihre normale Lebenswelt irgendwie ausmacht, damit ja vor allen Dingen auch der Kontrast dann zur neuen Welt, ne, also zum mystischen Wald dann irgendwie deutlich wird.
Ja, ich, okay, stimmt, ja, man könnte sicher Gegenbeispiele konstruieren, aber das ist in gewisser Weise müßig, weil tatsächlich die meisten Geschichten so funktionieren. Ich bin am Überlegen, ob mir irgendwelche Geschichten einfallen, die nicht in der Alltagswelt des Helden beginnen. Auf Anhieb fällt mir nichts dazu ein, aber es ließe sich auch sicherlich machen. Die Frage ist, was man davon hat. Richtig. Und das ist sicherlich im Roman nicht so viel. Kurzgeschichten bedienen sich oft des Mittels, dass sie mitten in der Geschichte anfangen. Aber das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, wobei mein alter Englischlehrer hat so schön gesagt, jetzt fange ich ein bisschen einen Schwank aus meiner Jugend zu erzählen. Wir hatten das in der Schule damals im Deutschunterricht auch, dass wir gelernt haben, Unterschied zwischen Roman und Kurzgeschichte ist, dass Romane immer in irgendeiner Weise eine Form von einer Einleitung, einer Exposition oder so halt eben haben und Kurzgeschichten halt eben nicht. Und daraufhin, als wir dann Short Stories im Englischunterricht gemacht haben, damit konfrontiert haben, meinte er, was für ein Blödsinn. Natürlich haben Kurzgeschichten auch sowas wie eine Einleitung, nur manchmal ist es halt nur ein Satz oder auch nur ein Wort, je nachdem. Ne, ist halt alles in der Kurzgeschichte einfach ein bisschen kürzer. Und ich gebe jetzt zu, ich bin nicht der allergrößte Experte für Kurzgeschichten auf dieser Welt. Ich habe nicht so wahnsinnig viele gelesen, aber wenn ich so diese durchgehe, die ich irgendwie kenne, dann würde ich ihm recht geben. Ja, also die fangen ja auch nicht hinter dem Übertreten der Schwelle dann in der Regel an, ne, sondern entweder in dem Augenblick oder halt eben ein, zwei Sätze später oder so. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe, was du meinst, aber
ich weiß nicht, ob dem nicht zustimmen.
Wie ich eben schon gesagt habe, es lassen sich mit Sicherheit Gegenbeispiele finden und konstruieren, aber was haben wir jetzt davon? Also insofern, ich denke, was wir damit sagen wollten, dürfte klar sein.
Ja.
Und was soll ich sagen? Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass Campbell nicht die Regeln des Schreibens vorgegeben hat, sondern beobachtet hat, wie geschrieben wird, und zwar wie in der Regel geschrieben wird. Ne? Insofern
sogar sagen, ne?
Bitte? In der Regel erzählt wird. Ja.
Ja.
Insofern absolut. Okay. Warum? Bitte?
Ja, nö, alles gut.
Okay. Warum mache ich das so? Warum? Weshalb habe ich dieses Element? Warum habe ich am Anfang meiner Geschichte irgendwo vor der Mitte der Geschichte für den Helden so einen starken Bruch? Und wie mache ich das Ganze am besten?
Okay, erste Antwort auf die erste Frage wäre meiner Ansicht nach vielfältig. Da gibt es mehrere Antworten drauf. Die erste, die mir einfällt, ist, weil Geschichten von Kontrasten leben. Okay. Und es ist spannend, halt Dinge kontrastreich darzustellen, weswegen es nicht zwingend notwendig, aber meiner Ansicht nach doch förderlich ist, wenn die Welt, die hinter der Schwelle liegt, sozusagen auf vielfältige Art und Weise einen Gegensatz zu der Welt bildet, die vor der Schwelle lag. Das ist ja auch häufig der Fall, ne? Also Rotkäppchen, um nochmal aus ein einfaches Beispiel zu kommen, ne? Vorher Haus der Mutter, wohlbehütet, alles super duper, Wald, dunkeldüster, geheimnisvoll, böser Wolf lauert und der Tod liegt um die Ecke sozusagen, ne? Also ist ein starker Kontrast. Ist interessant, erzeugt auf jeden Fall Spannung und Spannung wollen wir in der Regel halt eben einfach auch haben. Und das wäre die zweite Antwort, die mir einfällt auf die Frage, hatte ich am Anfang ja schon gesagt, wenn die Hauptfigur in der Geschichte diese Schwelle übertritt und sozusagen ein Bogen, nee, wie sagt man, nicht einen Bogen schlagen muss, sondern naja, sich an diese Entwicklung anpassen muss, ne? Also die neuen Regeln lernen muss und lernen muss, damit zu leben und diese halt in irgendeiner Weise mit der Persönlichkeit, die sie halt eben hat, zu bewältigen, dann ist die Entwicklung halt eben auch groß. Und je größer dieser Kontrast ist, desto größer ist auch die Entwicklung. Und in der Regel wollen wir das ja gerne lesen.
Entwicklung ist ein gutes Stichwort, was mich zu einem Genre bringt, wo ich das zum Beispiel, schlagen wir doch nochmal einen Bogen, wo ich das mit der Schwelle nicht so sehe. Fernsehserien. Wenn du dir Oldschool-Detektivserien anschaust, in denen der Held übrigens meistens keine Entwicklung durchmacht, da muss man, finde ich, schon super konstruieren, wenn man jetzt in einer typischen, in einer Columbo-Folge vielleicht sogar noch ein bisschen, aber ich hatte jetzt so ein bisschen gedacht an, Gott, wie heißt es? Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Mit dem Typen von Firefly. Ja, genau.
Nathan Fillion und du meinst
Castle. Ich meine Castle, nicht Rookie. Aber auf Rookie trifft es meiner Ansicht nach auch zu. Ne? Da haben wir einen Helden, der eigentlich in der Folge wenig Entwicklung macht, bei Star Trek übrigens auch. Und
Moment, ich würde widersprechen, aber red erst mal aus.
Okay. Und wie sieht die neue Welt aus? Okay, ein Mordfall. Man könnte das jetzt, konstruieren. Okay, es ist ein Mordfall bei Bikern und plötzlich lernt ihr die neuen Biker-Regeln. Ja, solche Folgen gibt es. Es gibt aber auch Folgen, bei denen das nicht passiert. Aber wie gesagt, also ich finde das geht auch nochmal gut auf das ein, was du eben gesagt hast, Entwicklung. Und die hat man in solchen Serien in der Regel nicht, was ja auch schwierig wäre, wenn ich 50 Folgen mache und der Held macht jedes Mal eine Entwicklung durch. Im besten Fall habe ich einen Helden, der immer wieder dieselbe Entwicklung durchmacht.
Ja, wobei, also bei solchen Serien, abgesehen davon, dass das jetzt keine Bücher sind, deswegen gibt es da so
absolut
Unterschiede, sage ich mal. Aber eigentlich illustriert es auch ganz gut, was ich vorhin mit meinem Kurzgeschichtenbeispiel sagen wollte. Also bei Castle habe ich es gut im Kopf, die Serie habe ich echt geliebt und ich glaube sogar mehrmals geguckt, ich bin mir auch nicht ganz sicher, zumindest die erste Folge habe ich mehrmals gesehen. Und zumindest da wird diese Schwelle ja übertreten in der ersten Folge. Ne? Denn es wird erst gezeigt, dass er in so einer glamourösen Welt der Bestseller-Autoren lebt, in der wir alle leben als Autoren. Und dann halt eben sozusagen abgeleitet in die profanen Niederungen des Polizeibetriebs, sage ich mal. Ne? Ja. Und da ja auch neue Regeln lernen muss.
Also, ja, okay, wenn man das dann als großen Bogen sieht, okay, wird aber nicht in jeder Folge wiederholt. Aber okay, das ist vielleicht...
Das wird mit Mitteln häufig sehr subtil gemacht, denn, also zumindest im Kopf habe ich das jetzt so, ob es jetzt so in der Realität stimmt, weiß ich nicht. Bei fast jeder Folge von Castle sieht man als erstes, wenn Castle auftritt, seine Wohnung, sein Apartment.
Ja, und was lernt er Neues, wenn er zur Polizei geht, was er nicht schon in der letzten Folge
gelernt hat? Naja, wie du schon gesagt hast, es ist minimalistisch, ne? Also der neue Fall konfrontiert in der Regel die Leute mit neuen Regeln und wenn man dann über eine Season hinweg und dann über die gesamte Serie hinweg sich das anguckt, macht er schon eine Entwicklung durch.
Okay.
Ne? Alleine, weil es dann diese Liebesgeschichte gibt und die beiden sich annähern und lalala und er muss Verantwortung lernen und so weiter. Das ist schon so ein Thema. Aber ich gebe dir recht, dass das eher minimalistisch ist und nicht so ausgeprägt, wie wir es vielleicht
gerne. Aber das illustriert ganz gut, was du vorher gesagt hast, finde ich. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal gebracht, dass mystischer Wald und Entwicklung eng zusammenhängen.
Ja.
Und das eigentlich auch der Grund ist, warum man es in fast allen Geschichten findet und wahrscheinlich in jeder guten Geschichte.
Ja. Ja. So, haben wir jetzt die erste Frage beantwortet? Die zweite Frage war jetzt so ein bisschen, wie macht man es, ne?
Ja, wenn ich dazu sagen darf, im Prinzip so, wie du es schon gesagt hast, es ist gut, wenn ich einen Kontrast habe, ne? Mhm. Wenn die neue Welt, in die der Held eintritt, also plumpes Beispiel, wenn er vorher auf einer Wiese gelebt hat und er kommt in eine hügelige Landschaft, okay, das ist halt ein schwacher Kontrast, ne? Deswegen,
ja.
Im Märchen ist es dann halt oft der düstere Wald, aus dem die Kinder, die vorher wohl wütend im Dorf gelebt haben, kommen. Ne? Oder ja. Wenn wir jetzt im Krimi-Genre bleiben, wäre das halt vielleicht der softe Polizist, der dann plötzlich der knallharte Undercover-Ermittler bei Gangs wird und halt das Gangleben lernen muss. Oder im Liebesroman das schüchterne Mauerblümchen, das in eine Modefirma kommt und da Glamour, die Welt des Glamours kennenlernt.
Ja.
Also ich denke, je größer man diesen Kontrast macht, desto besser ist es für die Story, weil das den Helden halt mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert und gleichzeitig auch den Leser mitnimmt, weil ja nicht nur der Leser Neues lernt, wenn er die Geschichte kennenlernt, sondern er das zusammen mit dem Helden tut. Ne? Das heißt, Leser und Held werden halt sozusagen beide ins kalte Wasser geworfen.
Stimmt. Stimmt. Mir fällt dabei ein, dass es eine ganz bestimmte Herausforderung gibt, wenn wir gerade bei dem Wie sind, wie ich das also schreibe.
Ja.
Meiner Ansicht nach besteht die Herausforderung darin, einerseits die Alltagswelt alltäglich halt eben auch darzustellen, also zu zeigen, wie der Held oder die Heldin normalerweise so lebt. Andererseits aber das Ganze nicht langweilig zu machen. Denn Alltag
hat ja
häufig was mit... Das ist so ein Ding, wo Stephen King meiner Ansicht nach tatsächlich häufig so ein bisschen scheitert. Also nein, häufig ist es übertrieben, aber in den Büchern, die ich nicht so mochte, sage ich mal, er mich verloren hat, weil er es da mit dem Darstellen der Alltagswelt zu sehr übertrieben hat. Also da habe ich dann Leuten irgendwie beim Einkaufen zugeguckt oder... weiß ich nicht, wie sie zur Schule
einkaufen gehen. Einkaufen kann mega spannend sein, wenn wir was über die Interessantes über die Figuren erfahren. Und das ist, denke ich, auch das, wie man die Alterswelt machen sollte. Klar, in der Alterswelt geht es selten um Leben und Tod. Nichtsdestotrotz kann ich die Alterswelt nutzen, um den Helden darzustellen,
richtig,
wie er ist. Richtig. Und den Helden auch in schwierige Situationen zu werfen, in denen er vielleicht scheitert. Was dann den ganzen Roman spannender macht, weil er dann eine Entwicklung durchmacht.
Richtig.
Wir haben schon darüber gesprochen, eine billige Lösung ist natürlich irgendwie ein Prolog mit etwas ganz anderem davor zu setzen. Aber dazu raten wir ja nicht wirklich.
Nee, nicht wirklich. Also du hast es gerade schon gesagt, ne? Also auch in der Alltagswelt sollte es Konflikte geben, die ganze Sache irgendwie interessant machen. Also Alltag heißt halt eben nicht unbedingt, dass es belanglos sein muss, was ich
da Luke Skywalkers Onkel und Tante wurden ermordet.
Ja, ja. Aber auch da ist es zum Beispiel auch wieder interessant gemacht, wenn wir schon wieder bei Star Wars sind, weil ja so das Geheimnis auch Stück für Stück enthüllt wird. Ne? Also was hat es mit dieser Nachricht von Prinzessin Leia auf sich? Ja. Wer ist dieser mysteriöse Obi-Wan Kenobi und so weiter und so fort? Also das hat Lukas da an der Stelle auch schon ganz geschickt gemacht. Ne? Also es ist nicht so aufregend wie das, was dann danach passiert, wenn Luke tatsächlich mit dem rasenden Falken abhebt und damit endgültig die Schwelle seiner Alltagswelt sozusagen übertritt, aus seiner Alltagswelt übertritt in den mystischen Wald. Aber es ist halt eben auch konfliktgeladen und auch zumindest geheimnisvoll. Also ich würde jetzt nicht sagen mega spannend, aber doch irgendwie geheimnisvoll. Ne? Und man lernt halt viel an der Stelle.
Und das ist
das Nächste, ganz kurz noch, das ist das Nächste, was man meiner Ansicht nach ganz gut machen kann, in der Alltagswelt schon so Foreshadowing zu betreiben. Ne? Also so ein bisschen Ausblick davon zu geben, was erwartet den Helden denn auf der anderen Seite der Schwelle. Das wird ja auch häufig gemacht. Also da fällt mir zum Beispiel gerade Matrix ein, ne? Wo bestimmte Themen schon angelegt werden, wo es immer wieder Andeutungen gibt, worum es gehen könnte und so weiter. Und dann ja auch schon die ersten Try-Fail-Situationen sozusagen vorbereitet werden. Das kann man alles in der Alltagswelt machen, damit die spannender wird.
Lustig, dass du das sagst. Genau darauf wollte ich eingehen. Es hängt halt ein bisschen davon ab, wie man jetzt den mystischen Wald definiert. Ist es bei Star Wars, wenn Luke die Nachricht hört? Ist es, wenn er tatsächlich in Tatooine ankommt? Ist es, wenn er der rasende Falken abhebt?
Ich hätte tatsächlich gesagt, in dem Moment, wo er mit dem rasenden Falken
abhebt. Ja, das hättest du gesagt, aber das ist halt nicht. Naja, was heißt denken? Glaubst du, George Lucas hat irgendwo in sein Skript geschrieben und jetzt fliegt er in den Das ist halt der Punkt.
Nein, das nicht. Aber ich glaube, man kann es deswegen begründen, weil er das erste Mal, wenn er mit dem rasenden Falken abhebt, etwas erlebt, was er vorher nicht erlebt hat und was vor allen Dingen seiner Sehnsucht entspricht, die er vorher hat.
Er hat vorher bestimmt auch noch keine Nachricht von einer Sternenprinzessin bekommen.
Ja, aber das ist ja noch, also mit Droiden und ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Also klar, kann man darüber streiten, wann genau da die Schwelle übertreten wird. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch das Interessante wiederum an der Sache, ne? Dass das auch wieder mal nicht so in Stein gemeißelt ist und ich mir da durchaus die ein oder andere Freiheit nehmen kann. Ne?
Also insofern muss
ein Moment sein, ein großer Moment. Ja. Vielleicht ist es sogar, habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das gesagt hast, vielleicht ist es sogar ganz clever, das nicht so mit so einem Paukenschlag zu machen, sondern eher so subtil irgendwie ablaufen zu
lassen. Es könnte auch der Moment sein, wo die Tante und der Onkel gestorben sind, weil in dem Moment ist seine Welt wirklich kaputt. Ja. Heißt aber für mich als Autor, ich brauche mir da jetzt nicht den Gedanken zu machen und überlegen, ist das jetzt Szene 3 oder Szene 4, wo es passiert? Nein. Und darüber stundenlang grübeln, weil es ist müßig, der Übergang kann halt auf einem Paukenschlag erfolgen. Er kann, wie du gesagt hast, so ein bisschen erstmal so den Zeh ins kalte Wasser stecken sein. Ich sollte bloß vielleicht mal auf mein Skript gucken, wie funktioniert die Welt des Helden am Anfang meines Romans? Wie funktioniert sie in Kapitel 5?
Ja.
Als Beispiel. Und habe ich da einen großen Kontrast? Kann ich den Kontrast vielleicht sogar noch größer machen, noch stärker machen? Ja. Indem ich entweder noch mal in seine Alltagswelt bastel und ihn da vielleicht noch ein bisschen alltäglicher mache oder ob ich meine eigentliche Geschichte, ob ich dir noch ein bisschen mehr Pfeffer geben kann.
Ja. Wollen wir noch ein bisschen fachsimpeln über Star Wars? Fällt mir gerade ein. Mir ist gerade noch ein Argument eingefallen.
Ja,
gerne. Ich glaube tatsächlich, dass ich recht habe mit meiner Überschreitung der Schwelle zum mystischen Wald. Denn was nämlich vorher passiert, also du hast ja durchaus recht, dass es da bestimmte Elemente gibt, wie halt eben, weiß ich nicht, Prinzessin kündigt sich an und er trifft da auf Ben, Auseinandersetzung mit den Sandläufen und so weiter. Ich glaube, das sind eher die Rufe zum Abenteuer, die Luke ausschlägt. Als das ist das Überschreiten der Schwelle zum
mystischen Wald.
Ja. Womit wir bei einem weiteren Punkt sind, der in der Alltagswelt halt eben stattfindet, aber nicht stattfinden muss, aber ich zumindest mag das Element gerne, ne? Dass der Held in seiner Alltagswelt einen Aufruf zum Abenteuer bekommt, eine Einladung dazu, was nicht so offensichtlich sein muss, dass jemand sagt so, ey, komm, lass uns losziehen, ne? Sondern halt eben subtiler sein kann. Und erst nach einer Weile, wenn die Hauptfigur nicht mehr anders kann sozusagen, ne? Dann überschreitet sie...
Ja, aber nicht mehr können ist schon in dem Moment, wo die Tante und der Onkel tot sind.
Richtig. Genau. Das ist dann aber tatsächlich, also vielleicht ist das dann der Übergang. Vielleicht
machst du recht. Wie gesagt, es ist mythisch. Nicht mystisch, sondern mythisch. Es ist mythisch.
Es ist müßig.
Es ist müßig. Wie als Autoren, ihr braucht euch da, also darüber braucht sich keiner den Kopf zu zerbrechen.
Das ist für die Nachwelt.
Das sind
die Leute, die später Gedanken über die Geschichte machen müssen. Nicht
wir. Ganz genau, ganz genau.
Das ist richtig.
Ja, nee.
Vielleicht cool. Ist es sogar besser, da gar nicht zu analytisch ranzugehen. Ne? Also das ist ja so ein bisschen das, was wir auch an so einer Stelle immer gerne sagen. Man sollte das alles irgendwie kennen, man sollte das alles im Hinterkopf haben, aber auch nicht zu, wie soll ich sagen, zu Tasklistenmäßig halt irgendwie abhaken und sagen, so, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das. Dann wird es schnell so mechanisch oder ja, so ein bisschen seelenlos, was man schreibt. Ne?
Man könnte auch so, ich habe den Verdacht, dass es schwieriger ist, einen Roman ohne den Übergang in den mystischen Wald zu schreiben, als mit. Das heißt, das Ganze passt... Bitte?
Warum? Wie meinst du das?
Im Prinzip so, wie du es eben gesagt hast, wenn ich mich hinsetze und anfange, eine Geschichte zu entwickeln, dann setze ich mich ja nicht hin und sage, so, jetzt muss aber irgendwann der Übergang in den mystischen Wald erfolgen, sondern... Ne? Weil wir hatten ja auch schon gesagt, das Ganze hat es ja gegeben, bevor es Campbell gab.
Ja.
das ist halt die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen. Und im Prinzip ist es in jeder Geschichte drin. Ich müsste mich echt anstrengen, um sowas nicht in der Geschichte drin zu haben, sodass irgendein Korinthenkacker da nicht irgendwas findet, was man als Übergang in den mythischen Wald lesen könnte.
Ja, genau.
Ja, Markus.
Hui.
Bevor wir, guck mal, ich habe hier unten was eingeblendet.
Ah, Werbung.
Du wolltest noch mal Werbung machen. Ja, für 2024. Unglaubliche Möglichkeiten, die sich 2024 für euch bieten.
Morgen ist der 1. Januar, also wenn ihr das hier am Sonntag noch hört, ist morgen der 1. Januar. Wenn nicht, ist vielleicht der 1., 2., 3. oder was weiß ich für ein Januar. Oder vielleicht auch schon Februar, keine Ahnung. Ja. Aber was jedenfalls der Fall sein sollte, wenn ihr das hört, ist, dass es zurzeit unsere inzwischen komplettierte Serie SokoInnen für pro Band nur 99 Cent gibt.
Das heißt, alle vier Bände kosten zusammen?
Weniger als 4 Euro.
Weniger als 4 Euro.
3,96 Euro, wenn ich mich nicht irre.
Ja. Ich musste eben auch rechnen.
Ich habe nie behauptet, gut in Mathe zu sein. Aber ist
auch ich wollte sagen, du bist doch okay in Mathe. Also alles gut?
Nee, eigentlich nicht. Aber egal. 3,96 Euro. Und ich habe es mal ausgerechnet.
Das sind pro Band 99 Cent.
Nein, aber das sind fast 800 Seiten, die wir da, glaube ich, zusammengeschrieben
haben. Uiuiui. Das heißt, die Seite kostet?
Okay, das habe ich jetzt. Das kann ich nicht so schnell ausrechnen, um ehrlich zu sein.
Warte mal, das sind, was hatten wir gesagt? 98, 900 Cent, also etwas mehr als einen Cent die Seite.
Es ist weniger als ein Kaffee bei großen Kaffeehausketten irgendwie kostet und viel weniger als ein Kino. Mann, ich war neulich im Kino. Ich war kurz vor Weihnachten war ich im Kino. Mein lieber Scholli, ey.
Warum machst du denn sowas? Was hast du gesehen?
Wonka. Aber wir sind noch bei der Werbung, Axel. Oh. Also wie gesagt, wer Lust drauf hat, unsere Serie gibt es inzwischen für 99 Cent pro Band. 800
billiger Seiten. Als Wonka im Kino.
Billiger als Wonka, billiger, also ein Drittel von dem, was Wonka im Kino kostet. Ich bin nicht heute gut in Mathe, meine Güte. Ja. Weniger als ein Drittel. Und ich glaube, mit ganz schön viel Unterhaltungswert. Also wer die Serie bisher noch nicht angefangen hat, jetzt ist also die Gelegenheit dazu, es als E-Book zumindest, die gedruckten Bücher können wir leider nicht so billig machen, aber als E-Book einmal so quer durchzulesen und das für erschreckend wenig Geld und wie ich finde, mit ziemlich hohen Unterhaltungsfaktor, um mich mal selbst zu loben und dich auch ein wenig zu loben.
Ja.
Genau.
Ja. Ja.
Das war's, was ich an Werbung sagen wollte. Ah, schön.
Okay.
Wonka, gut, dass du fragst, Axel, was für ein Zufall. Ich habe den gerade im Kino gesehen.
Ja.
Und das ist ein sensationeller Film. Ich fand den absolut super. Er wird dir nicht gefallen? Mach dir keine Hoffnung.
Es ist ein Musical, ich weiß.
Es ist ein Musical, aber es ist ein unglaublich tolles Musical. Also mich hat er... Ja? Hm?
Du machst keine Musical. Mach weiter.
Mich hat er ganz...
Inzwischen nicht mehr, nee.
Mich hat er ganz herzerweichend an Mary Poppins erinnert, einen Film, den ich auch total verirre, den ich total gerne mag, aber irgendwie noch herzlicher. Also ich weiß nicht, wie er jetzt kommt. Also so nach Weihnachten kann man wahrscheinlich immer noch gucken. Es ist einer der grandiosesten Weihnachtsfilme, die ich jemals gesehen habe, ohne dass das Wort Weihnachten auch nur einmal fällt oder irgendwelche Weihnachtsdeko oder sonst irgendwas zu sehen ist. Hat aber eine ganz schöne weihnachtliche Atmosphäre und also hat eine relativ absurde, aber auch witzige Handlung, wie halt eben Charlie und die Schokoladenfabrik halt nun mal. Ist ja sozusagen das Prequel.
Ein furchtbarer Film.
Der ist so super. Ich habe mir den jetzt auch nochmal angeguckt. Der ist echt super. Aber ist ja okay, dass wir da unterschiedliche Geschmäcker haben. Ist ja vielleicht ganz gut. Wobei Charlie und die Schokoladenfabrik und Wonka, also die Filme beziehen sich, also beziehungsweise Wonka bezieht sich in gewisser Weise natürlich auf Charlie die Schokoladenfabrik, logisch.
Eigentlich nicht, weil sie haben, der eigentliche Film ist ja viel, viel älter.
Richtig. Nein, also gut, Charlie und Schokoladenfabrik bezieht sich natürlich nicht auf Wonka, aber umgekehrt natürlich. Wobei wir neulich jetzt schon gesehen haben, Wonka bezieht sich wesentlich eher auf die Originalverfilmung aus
den 1970er.
Sag ich ja. Aus den 1970er Jahren als auf die Verfilmung von Tim Burton. Achso, du meintest die aus den 70ern?
Ja.
Achso, da bin ich ein bisschen raus. Da habe ich tatsächlich jetzt nur Ausschnitte gesehen. Ich habe die noch nicht im Ganzen gesehen. Ich dachte, du meintest die Tim Burton-Verfilmung.
Nein.
Ah, okay. Die 70er-Jahre-Fassung kenne ich tatsächlich jetzt, habe ich jetzt nur mal so auf YouTube mir ein paar Trailer angesehen dazu.
Soweit ich gehört habe, sind auch einige Songs aus der alten Fassung.
Richtig, die Musik ist stark angelehnt zumindest und hat einige Elemente da übernommen. Und der Soundtrack ist so super, wirklich, wirklich schön. Also mir hat der Film wahnsinnig viel Spaß gemacht, meiner Familie auch. War ein ganz tolles Familienerlebnis, möchte ich mal so sagen. Vor Weihnachten ideal, jetzt wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, kann sich wahrscheinlich lohnen. Also wer irgendwie Musicals mag und wer so diese Art von Geschichten halt eben mag, also ist ja so eine, ja, so ein bisschen so eine Charles-Dickens-Geschichte halt irgendwie auch, ne? Also wie jemand, der von ganz, ganz, ganz unten kommt, dann plötzlich irgendwie die Bösen besiegt und...
Sowas habe ich auch gesehen, jemand, der von ganz, ganz unten kommt und die Bösen besiegt.
Du meinst Die Hard?
Sozusagen vom Erdgeschoss bis in den 30. Stock.
Ja, irgendjemand hat mir neulich gesagt, es ist kein Weihnachten, wenn ich Gruber nicht aus dem Fenster fallen sehe. Genau.
Genau. Genau das. Ja, nee, haben wir tatsächlich dieses Jahr gemacht. Wir haben, normalerweise sehen wir der Hart nicht zu Weihnachten. Aber dieses Jahr sind wir dem Meme irgendwie gefolgt.
Ja.
War echt interessant. War echt interessant. Muss ich sagen, mal wieder Bruce Willis in jüngeren Jahren zu sehen.
Ja.
War nicht uncool.
Der Film hat schon in sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist in gewisser Weise schon ein Meilenstein, ne? Kann man nichts gegen sagen. Und was mir an dem natürlich gefällt, ist, dass das ist ein bisschen schade, dass sie das dann in den anderen Teilen so mehr oder weniger aufgegeben haben. Deswegen reichen die auch nicht so an den ersten Teil heran, finde ich. Dass sie dieses doch durchaus begrenzte Setting dieses Hotels halt irgendwie hatten. Ne? Das
ja gut, im zweiten haben sie den Flughafen, ne?
Ja, ist aber schon nicht mehr ganz so. Also ich finde die immer, also ich habe die alle gerne gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, alle Teile. Den dritten fand ich in gewisser Weise sogar noch besser, weil er noch rasanter, also damals zumindest. Den
dritten habe ich gar nicht mehr im Kopf.
Ja, der dritte, da werden sie von dem, was aber jetzt auch schon wieder gespoilert ist, ich glaube von dem Bruder von Hans Gruber durch New York irgendwie, dem Bruder von Hans Gruber, durch New York gehetzt und
ich entsinne mich.
Hanebüchene Story, aber im Kino damals fand ich den wahnsinnig spannend, weil er super actionreich gewesen ist.
Also tatsächlich habe ich die meisten Erinnerungen irgendwie an den zweiten. Aus welchen Gründen auch immer habe ich den, glaube ich, am meisten gesehen.
Ja, also der war jetzt auch nicht schlecht, aber auch nicht so wahnsinnig gut. Oh, dritte? Die Hard 3 kann ich mich enttäuschen. Die Hard 3 war, glaube ich, ganz furchtbar, wenn ich mich recht entsinne. Und Die Hard 4 ging dann schon wieder.
Hast du nicht gerade 3 gemeint, dass 3 der in New York sei?
Genau, 3 war der in New York, genau. 4 und ich glaube, gibt es einen 5.
Und 5 war irgendwie abgefahren mit Sohn oder so?
Ja, ja, ja. Aber man merkt schon, also 4 und 5 habe ich nicht mehr wirklich
im Kopf. Nee, muss man auch nicht. Also der erste ist halt echt Klassiker.
Ja, erste ist ein Meilenstein auf jeden Fall. Hat viel
bewirkt, meiner Ansicht
nach. Ja, ja, ja. Da muss man übrigens, wenn man Die Hard geguckt hat, meiner Ansicht nach im Anschluss die Prinzessin sehen. Das ist Die Hard mit einer Prinzessin als Bruce Willis, die sich von dem Obergeschoss eines Turms nach unten durchkämpft, ihre Familie zu retten. Hanebüchener Film, der überhaupt gar keine Handlung hat. Man sieht die ganze Zeit nur eine zarte Prinzessin, wie sie lauter riesige Männer irgendwie umnietet ohne Ende. Teilweise auch ziemlich brutal. Aber gut, das ist Die Hard irgendwie auch. Aber es ist so lächerlich und so krass, dass es schon wieder irgendwie lustig. Also ich fand den Film jedenfalls extrem lustig. Mir hat der Spaß gemacht. Aber auch nicht so richtig ernst. Und kein Weihnachtsfilm. Also garantiert kein Weihnachtsfilm. Egal. So.
Ja.
Puh.
Ja, ich würde ja gerne noch über das reden, was ich zurzeit lese, weil ich da ein interessantes Stilmittel gefunden habe. Aber vielleicht machen wir das nächste Mal
eine eigene Folge drauf. Genau, dann kann ich auch darüber erzählen, was ich gerade lese oder so. Ich habe nämlich ganz schön viele Bücher zu Weihnachten geschenkt.
Lass uns teasern, was liest du zurzeit?
Jetzt lese ich tatsächlich noch kurz an Fairy Tale von Stephen King.
Ja.
Nicht, weil ich das Buch nicht schon ausgelesen hätte, sondern weil ich tatsächlich die gedruckte Fassung des Buches zu Weihnachten bekommen habe und deswegen, weil die da so schöne Illustrationen irgendwie drin hat.
Oh,
und
cool.
Jetzt lese ich sozusagen da drin nochmal ein bisschen, weil ich große Teile des Buchs nur als Hörbuch gehört hatte und
schön.
Die Teile, die ich nur gehört hatte, lese ich jetzt gerade nochmal und das macht tatsächlich Spaß. Also hätte ich nicht gedacht, dass das Leseerlebnis dann doch nochmal was ganz anderes ist als das Hörerlebnis. Und dann habe ich tatsächlich... ich probiere es jetzt mal, den ersten Band von Game of Thrones geschenkt bekommen.
Deutsch oder Englisch ersten Band?
Auf Deutsch tatsächlich. Ich möchte das gerne auf Deutsch
lesen. Also den halben ersten Band oder Viertel ersten Band?
Nein, nein, nein. Das ist eine Neuübersetzung
in einem Band. Okay.
Sehr schön gemacht.
Sehr cool.
Ein Riesending.
Das ist gut. Das ist cool.
Ja, sehr cool. Also von der Aufmachung her.
Das erste Band ist mega.
Ganz, ganz tollen Karte von Westeros. Ich habe den ja schon mal gelesen. Das ist aber bestimmt jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder so, dass ich den gelesen habe.
Pass auf, ich spoiler dich.
Nein,
Story hat kein Ende.
Stirbt.
Die Achso. Story hat kein Ende.
Ja, egal.
Pass bloß auf, dass es dir nicht gefällt. Wenn es dir gefällt, bist du verloren.
Und ich habe die Gesamtausgabe, in Anführungsstrichen Gesamtausgabe, von Elric geschenkt bekommen.
Oh, cool.
Auf Deutsch. Und die cool. Ist auch richtig schick.
Elric ist dicker, mega.
Das Ding ist dicker als der Herr der Ringe. Also jeder, der irgendwas für Fantasy und für Mukok übrig hat, kann ich diese Ausgabe empfehlen, ohne dass ich sie schon gelesen habe. Ich weiß ja, was drin steht. Aber also das Ding ist, damit kannst du nun wirklich jemanden erschlagen oder, weiß ich nicht, deinen Wellensittich pressen, wenn du ihn nach seinem Tod noch erhalten willst oder so. Es ist ein riesiges, schwieriges Buch. Also wer auf große, schwere Bücher steht, hat da auf jeden Fall seinen Spaß dran. Auch wieder super illustriert mit farbigen Illustrationen, super farbiger Karte von den jungen Königreichen, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Und cool. Tatsächlich die bis dahin offiziellen 8 Bücher von Elric in einem Band. Endlich mal, also für mich zumindest, mal in chronologischer Reihenfolge. Vorher sind die alle so wie Kraut und Rüben irgendwie erschienen. Und das gefällt mir ehrlich gesagt total gut. Und das war es eigentlich auch schon. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass Moorcock, nachdem dieser Band erschienen ist, schnell nochmal einen Elric-Roman geschrieben hat, der jetzt nicht mehr drin ist. Aber so ist das halt. Egal, da muss man halt irgendwie mit.
Markus, wer immer dir das geschenkt hat, er ist reingelegt worden.
Ja, genau. Genau. Und ich habe das Silmarillion geschenkt bekommen, wollte ich auch gerne haben, weil ich jetzt endlich mal nachlesen wollte, ob die vielen Leute, die über Ringe der Macht so viel so meckern, auch wirklich recht hatten.
Du, da steht nicht drin, ob die Schauspieler scheiße sind.
Die Schauspieler sind ja nicht scheiße. Aber das Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen, verschieben wir auf ein anderes Mal. So, was hast du geschenkt bekommen an Büchern? Oder was liest du gerade?
Gar keine, aber ich lese gerade The Expanse mal wieder. Die hatte ich vor ein paar Jahren schon mal auf Englisch gelesen. Spannend. Und ich dachte eigentlich, dass ich Englisch ganz gut kann, aber es ist mir ehrlich gesagt schwer gefallen. Jetzt merke ich auch, warum, weil da echt viel in Slang geschrieben ist.
Ja.
Und insofern bin ich dankbar, dass ich die deutsche Version mal lese oder nochmal lese. Und soweit gefällt es mir ganz gut. Und da wird, so viel kann ich schon mal spoilern, falls wir wirklich daraus eine Folge machen, da wird mit Perspektive und Chronologie werden ganz coole Sachen gemacht.
Interessant.
Über das man reden kann. Vielleicht. Wir schauen mal.
Na, jetzt haben wir ein paar Themen angeteased. Ich bin gespannt.
Genau. Ach,
übrigens, ich habe neulich mal in die Statistiken geguckt. Ne? Ich bin gleich fertig. Unsere Folgen werden im Durchschnitt 11 Minuten lang geguckt.
Was?
So, das heißt.
Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal Werbung schreiben, geht es um die ersten 8 Minuten.
Ja.
Die brauchen wir, um von YouTube Geld zu bekommen. Zurzeit kriegen wir es nicht. Wir sollten uns monetarisieren, wenn man uns 11 Minuten schaut.
Also im Schnitt, also ich habe mal so durchgeskippt durch die Folgen, die richtige Statistik nicht, aber die meisten so zwischen 11 und 13 Minuten oder 10 und 13 Minuten.
Und bestimmt, wenn wir schon mal dabei sind, haben nur die Hälfte der Leute, die die Folgen schauen, uns auch abonniert. Also abonniert uns unbedingt.
Ja, wer uns jetzt noch zuguckt, hat uns ganz bestimmt abonniert.
Denke ich
auch. Aber der Zusammenhang, der mir aufgefallen ist, je länger die Folge ist, desto länger wurde sie auch geguckt.
Oh.
Das heißt, wir müssen irgendwann 200-Minuten-Folgen machen, damit die Leute 20 Minuten zugucken.
Kriegen wir hin. Umsatz fürs neue Jahr.
Genau. Oder wir machen tatsächlich nur 11-Minuten-Folgen, aber das klappt ja dann auch nicht.
Bei den schauen wir uns bestimmt bloß noch 40 Sekunden oder so.
Ja, verdammt.
Wäre auch
keinen drin. Egal, wollte ich nur mal angemerkt haben.
Okay, dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr. Ciao.